das Gute ist schon mal, es gibt neue Therapiemöglichkeiten tatsächlich.
Hallime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.
Hallo Susanne.
Hallo Björn.
Susanne, du warst in Mailand gewesen und kamst von einem Kongress über Blutgerinnungsstörungen wieder.
Genau, da ging es hauptsächlich wiederum um hämophile Patienten, aber auch andere seltene Blutungsneigungen und andere, weißt du, Thromboseneigungen. Also der europäische Zusammenschluss von vielen Behandlern aus vielen europäischen Städten zusammen und gab viel Austausch. Also wieder mal ein schöner Kongress.
Jetzt gibt es ja auch nationale Kongresse, wie zum Beispiel den Kongress der GTH. Es gibt internationale Kongresse von der WFH. Wie ist denn jetzt der EAHAT, so heißt dieser Kongress, einzuordnen und was ist das Besondere an diesem Kongress?
Das Besondere an diesem Kongress, dass wir keine Industrieausstellung haben, wie wir sie normalerweise kennen. Normalerweise ist so ein Kongress aufgebaut, du kommst rein, registrierst dich, hast du eine Registrierungshalle und dann gibt es eben eine Industrieausstellung, wo im vorderen Teil oder im hinteren Teil die Posterausstellung ist und dann gibt es eben eine zweite Etage oder daran anschließend die Vortragsräume. Und dass du dich als teilnehmender Arzt oder auch Schwester oder Physiotherapeut von den Vortragsräumen, wenn eine Pause ist, dann runtergehen kannst zu der Posterausstellung, aber anschließend dann in die Industrieausstellung gehen kannst, da einen Kaffee zu trinken und so weiter. Also das ist normalerweise, wie es eigentlich, wie wir es eigentlich kennen. Der EHAT ist tatsächlich so aufgebaut, da gibt es eben nicht diese klassische Industrieausstellung. Das heißt, du gehst runter in diese riesengroße Posterausstellung und dort ist der Kongress, der den Kongress ausrichtet, dann gibt es eben eine Kaffeebar, 2-3 Stück und wo du dich anstellen kannst, um Kaffee trinken zu können, aber nicht das Typische mit der Industrieausstellung.
Jetzt hast du angesprochen Ärzte, Physiotherapeuten und auch Assistentinnen oder Assistentinnen. Sind denn auch Patienten vertreten?
Ja, ein paar sind dabei, aber nicht so, wie du es eben kennst von dem WFH, also wo wir es eben tatsächlich viel typischerweise kennen, wo viel mehr Patienten da sind. Da ist es eher mehr ausgerichtet für Patienten, muss man ehrlich gesagt sagen. Der erste Tag vom EHAT ist wirklich was ganz Besonderes. Da laufen ganz viele Vorträge für Schwestern und Physiotherapeuten. Der erste Tag ist wirklich ausgerichtet für Patienten, auch von Patienten, aber sehr klinisch orientiert, würde ich sagen.
Jetzt dieser Kongress, du sagtest auf europäischer Ebene, mit denen kommt man sicherlich auch auf internationaler Ebene im Austausch, aber die Reise macht es dann doch schwierig für viele, dann dahin zu kommen. So ein europäischer Kongress ist für viele einfacher zu erreichen. Kamt ihr denn in Austausch miteinander?
Sehr sogar. Wir kamen sogar sehr in den Austausch. Das ist ja das Besondere auf diesen Kongressen. Wir hören uns natürlich Vorträge an und viele Dinge sind neu und viele Forschungsergebnisse sind neu. Aber der Austausch ist ganz, ganz entscheidend. Das heißt, du triffst Kollegen aus der verschiedensten europäischen Städten, aber auch Kollegen aus Deutschland und kannst mit ihnen gewisse Fälle durchsprechen. Wir haben den Fall, wie seid ihr da vorgegangen und manche Dinge sind ja auch schwierig zu behandeln. Davon gibt es ja nicht so viele Patienten und dann ist der Austausch umso wichtiger.
Jetzt gehen wir doch mal ein bisschen in die Themen dieses Kongresses rein. Was ist denn dir besonders aufgefallen? Was war denn so das Thema auf diesem Kongress?
Das Thema auf dem Kongress waren neue Therapie, die wir besprochen haben, seltene Blutungserkrankungen, wie zum Beispiel ein Faktor 10-Mangel, aber auch die Frauen wurden in den Fokus gesetzt. Das heißt, wir hatten verschiedene Dinge, die mehr Aufmerksamkeit bekommen haben. Das heißt, wir haben begonnen mit zum Beispiel seltenen Blutungsneigungen, zum Beispiel einem Faktor 10. Und dieser Faktor 10-Mangel, wir haben ihn schon mal in unseren einigen Folgen schon mal besprochen, der ist ja ganz besonders. Entweder fällt er ja ganz früh auf in einer homozygoten Form. Homozygot bedeutet, beide Gene sind betroffen, das heißt, ist eine schwere Blutungsneigung. Der Faktor 10 liegt dann auf jeden Fall unter 10%. Davon sprechen wir dann von einer schweren Blutungsneigung. Die Kinder fallen dann auf mit einer typischen Nabelblutung, das heißt, der Nabel fällt ab und dann kommt es eben typischerweise dann zu einer Nabelblutung. Oder aber sie haben eine Operation und fallen eben tatsächlich nach dem operativen Eingriff mit schweren Nachblutungen auf. Dann gibt es aber die heterozygote Form. Da ist nur ein Gen tatsächlich betroffen. Und diese Patienten fallen durch verschiedene Blutungen auf. Ganz typischerweise nach operativen Eingriffen, aber auch typischerweise Nasenbluten, bei den Frauen eben die starke Monatsblutung, Wundheilungsstörungen, vielleicht nicht ganz so typisch wie beim Faktor 13, aber beim Faktor 10 auch, aber eben Blutungsneigung, die man nicht richtig fassen kann. Die fallen immer mal wieder mit einzelnen Blutungsepisoden auf. Und das war auch ein Fokus, der gesetzt worden ist auf diesem Kongress, seltene Blutungsneigung.
Und die Therapiemöglichkeiten bei dieser Gerinnungsstörung?
Da gibt es tatsächlich mehrere Möglichkeiten. Wenn du in der leichten Form kannst du die typischerweise die Tranexamsäure, die ja auch einige Patienten schon kennen, die setzt man gerne ein, um eine Gerinnung zu stabilisieren. Das heißt, man ersetzt dort nicht den Faktor 10, aber man kann den vorhandenen Gerinnungspropf, der dann irgendwann mal entsteht, stabilisieren. Damit verzögert man das Auflösen dieses Gerinnsels und kann damit einer Blutungsneigung oder Blutung entgegentreten. Aber es gibt auch ein Faktor 10 Konzentrat mittlerweile, was man sehr gut einsetzen kann für diese Patienten bei OPs oder aber auch regelmäßig, wenn sie dann tatsächlich einen schweren Mangel haben, die Patienten.
Du hast dich ja auf dem Kongress auch mit Kollegen, in dem Fall aus Deutschland, unterhalten und sie gefragt, was so ihre Highlights waren oder gewesen sind. Und dieser Faktor 10-Mangel, das war tatsächlich ein oft genanntes Highlight.
Das ist richtig, weil du weißt ja, wir haben ja oft die Hämophilie, die von Willebrand-Erkrankung, die immer wieder erwähnt wird. Aber dieser Faktor 10, der wurde bisher nicht ganz so sehr ausführlich besprochen, muss man einfach mal sagen. Deswegen war es ganz gut, dass wir auch mal den mal im Fokus hatten. Hallo Manu, hallo Sonja, hallo Martin. Wir sitzen hier in Mailand. Wir sind auf dem EHAT 25, sitzen jetzt aber kurz zur Entspannung, um mal die ganzen Gedanken Revue passieren zu lassen von unserem Kongress hier im Café Napoli. Ja, ich hatte mal einfach mal überlegt, was ihr so Interessantes mitgenommen habt vom EHAT 25. Ich würde einfach mal sagen, Martin, erzähl doch mal, was so dein Highlight war, was du mitgenommen hast.
Also ich habe gestern einen fantastischen Faktor 10 Vortrag gehört.
Von der Sonja. Ja, der war auch wirklich gut.
Faktor 10-Mangel, der war echt gut.
Ja, fand ich auch.
Ein bisschen auch mit der Therapie und alles. Ist schon echt, dadurch, dass es so selten ist, hat man ja doch wenig Patienten oder auch wenig Kontakt damit. Mhm. Und das ist schon mal gut, dass man sowas dann auch nochmal hört, nochmal sieht und so ein bisschen auch die Therapieverfahren, die es gibt und auch die klinischen Fälle dann mitkriegt, um so ein bisschen was mitzunehmen.
Ja. Ja, dann gibst du doch mal einfach mal das Mikro weiter an die Sonja.
Soll ich ein bisschen was von ihrem Vortrag erzählen, oder?
Nee, ich finde, sie soll mal das nächste Highlight erzählen. Das haben wir ja von ihrem Highlight haben wir jetzt erzählt. Du kannst ja mal was anderes erzählen. Sonja, hallo.
Hallo. Salve, sagt man ja hier in Norditalien. Also ich habe eigentlich zwei Highlights. Ich finde einmal die Posterausstellung als Ganzes sehr gut. Also sagen wir so, die Ausstellung war etwas schwierig, weil die Leute kamen gar nicht so und sind rumgelaufen. Aber dann, wenn nicht die Ausstellung war, dann liefen ganz viele und haben die Poster angeguckt. Ich fand die Fläche diesmal sehr, sehr schön groß, dass man in Ruhe gucken konnte und für sehr viele Themen. Also das fand ich schön. Und das zweite Highlight war auf jeden Fall heute Morgen der Willebrand-Vortrag, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Also da fand ich, das war alles, was ich gut gebrauchen konnte.
Für die Leitlinie, ne?
Ja, genau.
Ja.
Und ja, und das war ein sehr schöner Überblick. Und ich fand es auch sehr schön, dass die Willebrand-Erkrankung so einen hohen Stellenwert bekommen hat. Weil gestern gab es ja auch schon mal einen Vortrag oder eine Session. Und das, würde ich sagen, war jetzt mein Highlight.
Sehr gut. Manu, da würde ich doch mal hören, was dein Highlight war.
Ja, eigentlich hat mir die Sonne da schon weggenommen, weil ich fand auch die Poster-Session als Highlight ganz gut. Nicht nur, dass wir uns die Poster angeguckt haben zu den verschiedensten Themen, sondern dass wir uns halt auch gesehen haben. Und das finde ich immer total wichtig, dass halt diese Meetings, dieses Treffen, dieses kurze Mal, wie geht's dir oder was gibt's Neues? Mhm. Und nicht nur, dass man immer über inhaltliche Dinge redet, das macht man natürlich auch. Aber ich finde, das Wichtigste ist halt einfach, einfach der Austausch, das Treffen und halt wieder mal Menschen, die ja ähnliche Bedingungen möglicherweise haben oder Katastrophen in den Kliniken, Praxen und so weiter und so fort, dass man sich einfach austauschen kann und dass man halt einfach wirklich miteinander bestimmte Dinge besprechen kann. Und wenn es halt auch Menschen sind, die man vielleicht Ewigkeit nicht mehr gesehen hat oder die schon in Pension sind oder wie jetzt der Wolfgang Eber, der immer noch arbeitet, oder Frau Kempkes-Mattes und einfach viele Leute, auch Industrie natürlich, ist auch ganz wichtig, dass man einen Austausch hat. Und ich denke, das ist mit einfach das Highlight. Und natürlich halt ganz viele Vorträge, finde ich auch immer ganz gut, halt praktische Dinge. Natürlich halt auch, fand ich auch ganz gut, dass einfach auch mal so seltene Gerinnungsstörung wie der Faktor 10 mal in den Fokus getreten ist, so wie wir es heute auch Nachmittag gehört hatten, dass einfach die seltenen Erkrankungen einfach mal beachtet werden, nicht nur Willebrand und Hämophilie. Und das war mein Highlight.
Ein weiteres Thema, das genannt wurde, war die von Willebrand-Erkrankung.
Ja, da wurde wirklich ein ganzer Block gesetzt für diese von Willebrand-Erkrankung. Du weißt ja, dass wir auch hier mehrfach schon darüber berichtet haben, aber da wurden auch wiederum die Dinge so erwähnt, dass wir so eine Art Struktur bekommen. Wann fällt die von Willebrand-Erkrankung auf? Was ist wichtig? Welche Therapiemöglichkeiten haben wir? Und wie gehen wir vor bei diesen Patienten? Bedeutet gleich ein schwerer Mangel, dass man schwere Blutungsneigungen haben und sagen dann einfach bei den milden Formen, naja, die fallen eben nur auf, wenn sie einen operativen Eingriff haben. Nein, wir müssen auch diese im Blick haben, die immer mal wieder eine starke Monatsblutung haben oder aber auch immer wiederkehrendes Nasenbluten haben. All diese Symptome sind ebenfalls Dinge, die den Alltag von Patienten tatsächlich auch schwerwiegend beeinflussen können. Das heißt, da wurde nochmal ein ganz klarer Fokus drauf gesetzt, zu sagen, ja, guckt euch die Patienten auch an, die immer wiederkehrende Symptome haben, wie zum Beispiel bei der von Willebrand-Erkrankung, und auch diese gehören behandelt und nicht zu sagen, naja, sie sind da und die Patienten müssen irgendwie damit schauen, wie sie damit zurechtkommen. Mhm.
Oft genannt wurde, und vielleicht können wir da auch mal reinhören in deine Aufnahme, die Posterausstellung. Diese Posterausstellung war ja schon besonders. Von dir habe ich gehört, sie war sehr weitläufig. Das konnte man so oder so sehen.
Ja, genau. Das konnte man genau so oder so sehen. Für mich waren die Poster sehr weit auseinander. Das heißt, da hätte ich mir manches Mal gewünscht, ich hätte mit dem einen oder anderen Kollegen, der für mich einfach weit weggestanden hat, sage ich mal, gesprochen habe. Für andere war es aber eher so, dass ich es sehr schön fand, dass sie sich eben tatsächlich ausbreiten konnten und Platz hatten, um Dinge miteinander zu besprechen auf dem Poster. Aber es ist so, jeder hat so seine persönliche Sichtweise. Schön war es wirklich, dass wir viele, viele Themen hatten, aber viele Themen, die uns auch aufgefallen waren, waren die Frauen. Die Frauen sind tatsächlich mehr und mehr in den Fokus gekommen und denen haben wir auch mehr Beachtung gegeben auf diesem Kongress. Auf der Posterausstellung, kann ich euch sagen, war auch noch ein Highlight, dass jetzt die Frauen in den Fokus gerückt worden sind. Nicht nur die Männer, sondern auch die Frauen, was die Blutungserkrankungen angeht. Das fand ich für mich jetzt mal, es wurde sichtbarer, die Frauen wurden sichtbarer.
Ich meine, das passt ja auch ganz gut zu dem Motto von der Welthämophiliegesellschaft und dem Welthämophilietag, die ja dieses Jahr auch die Frauen in den Fokus stellt.
Was ja auch noch ist für alle die Jüngeren, die zuhören, die noch nicht so oft beim Ehehard waren. Das Besondere ist ja tatsächlich, dass da keine Industrieausstellung ist.
Also ich finde das mit den Frauen total gut, dieser Vorschlag, zumal ja Sonja und halt auch die Madeleine Reschke ja von einem Projekt mit Hämophilie oder Frauen mit Hämophilie ja ein Projekt schon gestartet haben, beziehungsweise ja auch schon die entsprechenden Auswertungen jetzt publiziert sind per Poster, muss man schon mal sagen. Mhm. Und ich finde, da ist schon Anfang getan und auch das kann man auf jeden Fall noch ein bisschen erweitern und das als Thema auf jeden Fall beim Welthämophilie-Tag präsentieren. Das ist eine sehr, sehr gute Idee von dir.
Ja, Sonja hat es ja auch schön beschrieben, wie sie das geschätzt hat, eben diese Posterausstellung. Und sie ist ein Vertreter für diese Weitläufigkeit dieser Posterausstellung.
Genau, so sind die Dinge eben unterschiedlich zu sehen. Genau. Ja.
Neues Thema, neue Therapiemöglichkeiten.
Oh ja, normalerweise kennen wir es ja so, es fehlt ein bestimmtes Protein und dieses Protein wird ersetzt. Das heißt, wir haben einen Faktor 8 Mangel, einen Faktor 9 Mangel, einen Faktor 10 Mangel und diese Proteine werden ersetzt. Im Zuge der neuen Therapiemöglichkeiten, das kennen wir schon mit einigen Dingen wie der biospezifische Antikörper Emicizumab, hatten wir ja schon die erste Therapiemöglichkeit, die Gerinnung anders zu steuern, das heißt anders zu stoppen oder zumindest dafür zu sorgen, dass keine Blutung stattfindet. Jetzt ist man dahergegangen und hat sich mal andere Therapiewege angeschaut und zwar, wenn die Gerinnung eingesetzt ist, treten ja dann die entgegengesetzten Mechanismen ein, um Gerinnung wieder aufzulösen, wie zum Beispiel der Protein S, Antithrombin oder aber auch TFPI. Ich erkläre jetzt auch gerade, was TFPI ist. Das ist ja schon schwieriger. Wir haben normalerweise, wenn die Gerinnung einsetzt, auf der einen Seite den einen Weg, wo wir dann mit Faktor 8 reinkommen und wo dann Faktor 8 aktiviert wird und dann am Ende der Faktor 10 als Mittelpunkt entsteht. Das heißt, da tritt die Gerinnung auf dem einen Weg ein. Wir haben aber noch einen anderen Weg. Der geschieht durch unsere Gefäßwand. Und in unserer Gefäßwand gibt es den sogenannten Tissue-Faktor. Mhm. Tissue-Faktor mit Faktor 7.
Gewebsfaktor.
Gewebsfaktor, korrekt. Sorgt dafür, dass wir diesen Weg haben und direkt zu Faktor 10 kommen und damit ebenfalls die Gerinnung aktivieren können. Gleichzeitig müssen wir diesen Weg wieder hemmen. Mit dem sogenannten TFPI-Faktor, Tissue-Faktor-Pathway-Inhibitor. Das heißt, das Ganze wird dann auf diesem Weg inhibiert. Das heißt, dieser Mechanismus, wo wir Gerinnung abgespielt haben, muss dann wieder gehemmt werden. Mhm. Und dieser Antikörper gegen diese Hemmung, das ist die neue Therapiemöglichkeit. Das heißt, man versucht, diesen Hemmungsmechanismus zu inhibieren.
Für welche Erkrankung?
Sehr gut, für welche Erkrankung? Erkrankungen für die Hämophilie tatsächlich, Hämophilie A und B, aber auch für Erkrankungen, die bisher keinerlei Möglichkeiten oder nicht optimale Therapiemöglichkeit hatten, wie zum Beispiel Thrombozytenfunktionsstörungen, die bisher nicht wirklich im Fokus gewesen sind. Das heißt, mit diesen Hemmungsmechanismen haben Patienten, die seltene Erkrankungen haben, die Möglichkeit, zwar nicht jetzt sofort, aber in nächster Zukunft auf diese Medikamente eingestellt werden zu können.
Da gibt es ja auch eine Aussage von Manuela Krause. Vielleicht können wir die uns kurz anhören.
Genau. Sonja, was hast du mitgenommen? Neue Therapien.
Das Gute ist schon mal, es gibt neue Therapiemöglichkeiten tatsächlich. Ich würde jetzt einfach mal nicht über die Gentherapie für die Männer mit Hämophilie sprechen, weil ich denke, dass da wird so viel drüber gesprochen. Das brauchen wir jetzt heute Nachmittag nicht in Milano. Was es ja wirklich gibt von Hemmung von Inhibitoren, also zum Beispiel Hemmung von Protein S, und dass man so durch die Hemmung der Hemmung einen Plus macht und dass es da besser gerinnt. Ja, dann, das ist jetzt Anti-TFPI, dass es Mimetika gibt, ne? Dass man jetzt ausprobiert Mittel aus der Hämophilie auch für Willebrand-Patienten oder für mildere Formen. Ne, also es ist ja so ganz unterschiedliches on the road, und das ist eigentlich eine gute Nachricht tatsächlich.
Letztens muss man ja sagen, hier geht es gar nicht mehr um den Ersatz des eigentlichen Proteins, was wir eigentlich so klassischerweise kennen. Das heißt, wir ersetzen nicht mehr den Faktor 8 oder Faktor 9, sondern wir suchen uns in der Gerinnungskaskade, suchen wir uns Wege.
Genau. Dass man was blockt zum Beispiel oder was fördert, je nachdem, ne? Wo man dann immer, wo
es dann. Die Gerinnung einfach einsetzen kann. Das heißt, die Blutung muss stehen. Das ist ja am Ende des Tages, ist ja das Ziel, dass keine Blutung entsteht oder dass die Blutung gestoppt wird. So können wir das doch sagen. Oder erst einmal gar keine Blutung entsteht, glaube ich. So muss man, glaube, das ist, glaube ich, der wichtigere Part, denn dass die Blutung steht oder dass sie zum Stehen kommt, bleibt immer noch dem klassischen Weg des Faktor 8 Gabe wahrscheinlich, oder? Wie seht ihr das?
Aber was auch noch zu sagen ist, diese neuen Therapieformen, die wären ja optimal für die vernachlässigten Rare Bleeding Disorders, weil die ja eben nicht den Faktor 8 oder 9 ersetzen. Und leider werden die auch in den Studien erstmal bis zur Zulassung ja nicht eingeschlossen, sondern wieder fokussiert man sich sozusagen auf die bekannten Patientengruppen. Und das wäre eigentlich, ne, wenn man so Umgehungswege hat, wäre das natürlich was ganz Tolles, weil die Patienten ja eben auf jeden Fall auch profitieren würden.
Und da müssen wir eigentlich, genau, Manu, ich meine, das ist ja auch mit auch dein Part. Ich meine, ich erlebe dich ja oft, dass ich immer wieder zu dir greife und sage, erzähl mir mal die seltenen Blutungserkrankungen. Und ich meine, da gibt es ja wenig Therapiemöglichkeiten. Gibt es schon, aber nicht ausgreifend.
Was halt total spannend ist, es gibt Ex-Vivo-Untersuchungen bei den Faktor-5-Mangelpatienten, auch Willebrand-Patienten. Aber ich glaube, das ist nicht ganz so einfach, wie man sich das vorstellt. Ich glaube, bei einigen Entitäten könnte ich mir das gut vorstellen, aber wir müssen immer gerade bei dem Anti-TFPI auch auf das thromboembolische Risiko achten. Und das ist nicht zu unterschätzen, gerade beim Faktor-5-Mangel, beispielsweise mit den Ex-Vivo-Daten, die es jetzt schon gibt. Deshalb wird das nicht ganz so einfach werden, in die Praxis umzusetzen. Aber was halt total toll ist und was mich freut, ist bei den Glanzmann-Patienten, zum einen wird es morgen in der SLAMS-Session eine abgeschlossene Studie geben mit einem neuen Antikörper, der schon mal beim EHAT vorgestellt wurde.
Genau, ich kann mich erinnern.
Und ich glaube, das wird eine absolut super Therapieoption, wenn das zugelassen wird, einmal in der Woche subkutan zu injizieren, gerade für die Glanzmann-Patienten. Heroisch, und also da würde ich echt Hurra schreien, wenn es das endlich gibt.
Sie thematisiert es ja, dass es für diese neuen Medikamente oder für diese neuen Medikamente oftmals die Hämophilie für diese ganzen Studien hinzugezogen wird, gibt es einfach die meisten Patienten.
Genau.
Aber man diese durchaus auch für andere Erkrankungen nehmen kann, nur die Daten fehlen. Und sie hat dann diesen Begriff Ex-Vivo-Daten verwendet. Was bedeutet das?
Ex vivo bedeutet, dass das letzten Endes noch nicht an den Patienten eingesetzt wird, sondern dass wir noch in der Forschungsphase sind, dass diese Dinge schon erprobt werden im Labor, um zu schauen, wie funktionieren sie, und dabei bestimmte Mechanismen auch gesehen, dass wir aufpassen müssen, dass nicht das Gegenteilige entstehen kann, nämlich auch eine Thrombose. Und darauf wollte sie eben hinweisen, zu sagen, wir müssen, bevor wir es bei Patienten tatsächlich einsetzen, schauen, was macht es tatsächlich im Labor und wie viel können wir von diesen Medikamenten einsetzen, um nicht das komplette Gegenteil zu erreichen.
Einfach um mehr Sicherheit für die Patienten zu erzielen. Korrekt. Nur wie groß ist die Sicherheit, wenn wir es erst im Labor testen? Wie sicher können wir uns sein?
Na, da wird es so sein, dass wir die Erfahrung sammeln können, tatsächlich mit den Hämophilie-Patienten, wo es möglicherweise einfacher ist, einzusetzen. Und da werden wir viele, viele Labordaten haben. Wir werden viele Dinge sehen können, wie da die Mechanismen tatsächlich sein werden. Und von diesen Daten werden wir auf andere Erkrankungen zurückgreifen können.
Eine Erkrankung, die explizit nochmal genannt wurde, war der Glanzmann.
Ja, Das ist eine thrombozytäre Störung. Das heißt, die Blutplättchen funktionieren ja sofort, wenn eine Blutung entsteht. Das heißt, die Blutplättchen haben ja zuallererst die Aufgabe, dass sie zusammenkommen müssen und zusammenkleben müssen. Und dieser Klebemechanismus findet statt, wenn wir bestimmte Rezeptoren, also ich sage das immer, das Schlüssel-Schloss-System muss funktionieren bei den Blutplättchen. Und wenn diese bestimmten Rezeptoren nicht vorhanden sind, dann kann es nicht zu einer ausreichend Klebefunktion für die Blutplättchen kommen. Mhm. Und bei diesem Morbus Glanzmann, dieser Glanzmann-Erkrankung, fehlt einer dieser Rezeptoren. Und dann kann es eben tatsächlich passieren, dass wir schon in der primären Hämostase, primären Blutungs, dem Blutungsprozess, kann es dann sofort zur Blutung kommen. Die Patienten fallen dann oft damit auf, dass wenn eine Schnittwunde ist, die bluten sofort, ähnlich wie Patienten, die Aspirin genommen haben. Dann, das ist oft der Chirurg, der immer fragt, hat der Patient Aspirin genommen, wenn er schon den ersten Hautschnitt gesetzt hat?
Oder wie ist der Blutdruck?
Wie ist der Blutdruck? Aber so bluten Glanzmann-Patienten. Die bluten letzten Endes sofort. Die haben oft Schleimhautblutung, oft Nasenbluten, können aber, weil es eben davon wenige gibt, davon sind nicht viele beschrieben in der Literatur, tatsächlich auch Gelenkblutung haben. Wie jede andere Blutungsneigung auch. Und so ein TFPI-Antikörper, der könnte hervorragend wirken bei so einer Erkrankung.
Ihr wollt euch da, glaube ich, zusammentun, ne? Ihr habt da ein Projekt
im Sinn. Genau, wir haben ein Projekt, weil es eben davon wenig Patienten gibt, von diesen Glanzmann-Patienten. Aber ich glaube, wir vertun uns da. Es gibt dann doch einige mehr, als wir denken, weil wir in jedem einzelnen Zentrum gibt es wenige. Aber wenn wir uns tatsächlich zusammentun können und diese Patientendaten sammeln könnten, kommen wir doch auf mehrere Patienten und können dann tatsächlich auch dann die Daten zusammenstellen und auch den Blutungstyp besser beschreiben. Mhm. Ich glaube, es ist auch nochmal ganz wichtig zu fragen, wie bluten denn diese Patienten? So wie bei der Hämophilie die Patienten auch unterschiedlich bluten können, kann ich mir gut vorstellen, dass auch bei dieser Erkrankung die Patienten unterschiedlich bluten werden. Mhm.
Und da sind wir wieder bei dem, was wir am Anfang genannt hatten. So ein Kongress fördert den Austausch und sei es jetzt hier in dem Fall national oder international. Und man hat eben die Möglichkeit, dass man die wenige Erfahrung, die man selbst hat, zu einer großen Erfahrung zusammentragen kann, um dann eben für diese Patienten mit den sehr seltenen Erkrankungen trotzdem eine relativ große Gruppe zu schaffen und die bestmögliche Therapie herauszufinden.
Genau, und das muss ich dir sagen, ist in den letzten Jahren viel, viel besser geworden. Wir tauschen uns viel, viel mehr aus. Und du darfst Folgendes nicht vergessen. Wir ziehen immer mehr auch dich dazu. Das heißt, du siehst nicht nur, das hast du, glaube ich, auch schon in unserer Sprechstunde gesehen, nicht nur Hämophilie-Patienten, sondern Patienten auch mit seltenen Gerinnungsstörungen siehst du mittlerweile in der Sprechstunde. Und das zeigt uns, wie wichtig es ist, tatsächlich interdisziplinär zu arbeiten.
Und das fördern solche Kongresse und die fördern dann eben auch neue Ideen und hoffentlich neue Therapien.
Das hoffe ich auch.
Ich sehe, Mailand war sehr spannend. Ja, du kommst inspiriert wieder.
Auf jeden Fall.
Aber in ein paar Wochen geht es ja schon zum nächsten Kongress.
Nämlich zur GTH in Lausanne.
Susanne, ich freue mich, von der GTH in Lausanne zu berichten.
Auf jeden Fall. Ich danke dir, Björn.
Danke, Susanne.
Tschüss.
Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.